Hallo zu deinem Online-Suchthilfe-Podcast für Angehörige. Hier erfährst du, wie du leichter mit einem suchtkranken Menschen leben kannst. Du bekommst wirksame und hilfreiche Informationen und Tipps, die wirklich helfen. Mein Name ist Monika Schießler und heute erfährst du die drei Phasen, die jeder Angehörige durchläuft und was du tun kannst, um da wieder rauszukommen. Prima, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe so viele Rückmeldungen zu den letzten Folgen bekommen und darüber freue ich mich riesig und sag von Herzen Danke an alle, die mich so großartig unterstützt haben. Meine Vision ist es einfach, viele Angehörige zu erreichen, dass sie hier die Unterstützung bekommen und einen Weg finden, damit ihr Leidensdruck weniger wird und sie wieder leichter ihr Leben leben können. Ich war letztes Wochenende auf einer Fachtagung zum Thema Sucht und Angehörige. Und so bekommst du hier gleich die neuesten Erkenntnisse. Kennst du denn die drei Phasen, die jeder Angehörige durchläuft? Wahrscheinlich nicht bewusst. Doch wenn ich sie dir gleich erzählen werde, wirst du dich bestimmt wieder in einer der Phasen erkennen. In der letzten Folge habe ich ja von Clara und Klaus erzählt, die es natürlich nicht in Wirklichkeit gibt und die ich auch nicht kenne. Aber damit das Ganze lebendiger wird, werden uns Clara und Klaus länger hier begleiten. Und ich beschreibe mal, wie bei ihnen alles angefangen hat. Also kurz nachdem Klaus seinen neuen Job als Teamleiter begonnen hat, trank er abends zur Entspannung ganz gerne ein Bier. Er merkte, dass er dadurch sehr schnell entspannen konnte und auch besser abschalten konnte von der Arbeit. Als Clara ihn darauf ansprach, verstand Klaus ihre Sorgen überhaupt nicht. Alle trinken abends ein Bier, das ist doch nicht schlimm. Clara übernahm seine Meinung, obwohl sie eigentlich ein ungutes Gefühl dabei hatte. Bei Festen und Partys trank er auch gerne ein paar Bier mehr. Als ein Bekannter Clara darauf ansprach, dass Klaus vielleicht etwas viel heute Abend trinken würde, verteidigte sie ihn. Es ist ja schließlich eine Party und alle trinken Alkohol. Seine Schwester besuchte auch öfters die beiden und beobachtete, dass Klaus oft abends ein Bier trank. Sie redete in der Küche mit Clara. »Du sag mal, trinkt Klaus eigentlich jeden Abend ein Bier?« Clara meinte, »Nein, nicht immer. Er hat nur gerade eine sehr stressige Phase im Beruf und das hilft ihm einfach abzuschalten. Und er trinkt wirklich nicht jeden Tag.« Sie log ihre Schwägerin an und verteidigte ihren Mann. Und das passiert in der ersten Phase sehr oft. Man beschützt den anderen. Man übernimmt seine Ansicht zu seinem Konsum. Es ist ja alles gar nicht schlimm. Es ist nur eine Phase. Doch das innere Gefühl sagt eigentlich etwas anderes. Ja, was ist denn nun richtig? Die Meinung des Betroffenen oder dein mulmiges Gefühl? Also ich finde, dass dein Gefühl ausschlaggebend ist. Denn du merkst intuitiv, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dass das Verhalten vielleicht in eine Sackgasse führen könnte. Warum das so ist? Klaus hat als Bewältigungsstrategie für seinen Stress und für die negativen Gefühle den Alkohol gefunden. Und das ist seine einzige Strategie, die er hat, damit umzugehen. Er hat und nutzt keine anderen Alternativen. Was könnten denn sinnvolle Alternativen sein? Jeder Mensch geht mit Stress und Überforderung anders um. Vielen hilft Sport, um abends noch ein bisschen zu entspannen, abschalten zu können, den Kopf frei zu bekommen. Oder man hat ein schönes Hobby, indem man sich mit Freunden trifft und gemeinsam etwas erlebt. Oder man sucht sich bewusst Entspannungstechniken, zum Beispiel Yoga, progressive Muskelentspannung oder man macht Traumreisen. Es ist eine ganz individuelle Sache. Nur wenn zum Beispiel Klaus sich noch nie damit beschäftigt hat, eine andere Strategie zu finden, Dann hat er eben auch keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun als Alkohol zu trinken. Was passiert im Gehirn damit? Wenn ich Alkohol zum Entspannen nutze, dann wird das in meinem Gehirn entsprechend abgespeichert. Und je öfters ich diese Strategie wähle, desto stärker wird in meinem Gehirn werden Synapsen gebunden. Und diese Synapsenverbindungen bilden das Suchtgedächtnis. Klaus hat belastende Gefühle. Er will entspannen und abschalten. Er geht am Kühlschrank vorbei und das Suchtgedächtnis springt an. So ungefähr, als würde da einer rufen, ha, da ist die Lösung. Kühlschrank auf, das Bier hilft. Und Klaus macht es. Und schon trinkt er es und fühlt sich entspannt. Doch der Körper gewöhnt sich an das Bier und an den Alkohol. Und nach einiger Zeit reicht eben ein Bier nicht mehr aus, um diesen Effekt zu erzielen. Dann braucht Klaus 2 Bier. Und irgendwann wird auch das nicht mehr reichen. Am Anfang ist es noch relativ leicht, sein Verhalten zu ändern, indem er andere Strategien zusätzlich anwendet, um besser abschalten zu können. Dann weiß das Gehirn, okay, hier gibt's nicht nur den Weg Alkohol, sondern hier gibt's auch noch den Weg Sport, Freunde treffen, Hobby nachgehen, Traumreise machen. Doch wenn es nichts anderes gibt, dann läuft eben immer nur diese eine Spur. Und die breitet sich aus wie eine dicke, fette Autobahn. Dieser Prozess jedoch läuft unbewusst ab. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auf dein Gefühl hörst und mit dem Betroffenen darüber redest. Steh zu deiner Meinung, auch wenn es zu Konflikten kommt. Hör auf dein Gefühl. Denn dann weiß der andere, dass es nicht normal ist oder eventuell auch gefährlich sein könnte, wenn er nur diese eine Straße hat, nur diese eine Strategie zur Stressbewältigung. Klaus ist inzwischen bei einigen Bieren abends gelandet und die Diskussionen mit Clara nehmen zu. Damit sie einen Überblick hat, wie viel er wirklich trinkt, fängt sie an, ihn zu kontrollieren. Sie zählt die leeren Flaschen und wirft ihm seinen Konsum vor. Er verspricht dann, weniger zu trinken, sie einigen sich auf zum Beispiel 2 Bier und sie wacht mit Argusaugen über seinen Konsum. Trinkt er mehr, gibt es großen Ärger. Er fühlt sich wie ein kleines Kind. Und sie ist in einer Rolle, die ihr auch nicht gefällt. Aber das ist ihnen nicht wirklich bewusst. Es entsteht allerdings Frust auf beiden Seiten. Ihre Fragen, wenn Clara abends nicht zu Hause ist, sind bohrend. Wie viel hast du daheim getrunken? Was hast du gemacht? Er sieht nach wie vor kein Problem in seinem Konsum. Und er macht das Spiel nur mit, damit er seine Ruhe hat. Wenn er abends mit seinen Kollegen noch ein Bier trinkt, wartet Clara, bis er heimkommt, um zu sehen, in welchem Zustand er ist. Das nervt ihn noch mehr. Und es kommt wieder zu großen Diskussionen und Streitereien. Clara wirft Klaus vor, wenn er weniger trinken würde, dann wäre alles nicht so schlimm. Warum sieht er nicht, dass er nichts mehr im Griff hat? Und er wirft ihr vor, wenn sie nicht dauernd so ein Theater machen würde, bräuchte er zur Entspannung auch nicht so viel trinken. Clara fühlt sich hilflos und ohnmächtig. Sie ist auch wütend und manchmal resigniert. Deshalb versucht sie mit dieser Kontrolle das Gefühl von Sicherheit und auch ein Stückchen Macht wieder zu bekommen. Das ist die zweite Phase, die Kontrollphase, in der viele Angehörige sind. Wenn du dich hier vielleicht erkennst, was kannst du dann tun? Geh erstmal einen Schritt zurück und schau dir dieses Spiel der Kontrolle, dein Verhalten, das Verhalten des anderen, einmal aus der Vogelperspektive an. Schau dir das Ganze mal von oben an, als wärst du kein Beteiligter, sondern nur ein Zuschauer. Hast du irgendetwas erreichen können? Hat sich irgendetwas aufgrund deines Kontrollverhaltens verändert? Und geh zurück zu dir und schau mal, wie fühlst du dich in dieser Rolle? Wie viel Kraft kostet es dich, die Kontrolle, das Suchen nach leeren Flaschen, das Beweisen wollen, dass der andere ein Problem hat. Wahrscheinlich kostet es dich sehr viel Kraft, die du vielleicht anders besser nutzen könntest oder die du auch besser brauchst für andere Aufgaben. Du kannst mit diesem Verhalten nämlich gar nichts bewirken. Das ist so, als würdest du vor einem Aufzug stehen und du drückst auf den Knopf, damit er kommt. Du hast es eilig und der Lift kommt nicht. Und was machst du? Weil du es so eilig hast und nervös bist, drückst du nochmal auf den Knopf und nochmal, ganz schnell hintereinander. Du machst das ganz oft und du machst immer öfters und mehr davon. Aber was macht der Lift? Der kommt auch nicht schneller. Und so ist es bei den Betroffenen auch. Warum kontrollierst du noch mehr, wenn es gar nichts bringt? In der Geschichte mit dem Aufzug wäre eine Lösung, zum Beispiel die Treppe zu benutzen, wenn du es sehr eilig hast und der Lift nicht kommt. Vielleicht ist er auch kaputt und steckt irgendwo fest. Geh einen anderen Weg und lass einfach los. Hör auf zu kontrollieren und schau wieder auf dich. Was möchtest du gerne mal wieder tun? Ausgehen? Dich mit einer Freundin treffen oder einfach nur mal wieder ein Buch lesen. Dir fällt das schwer? Du kannst das nicht? Was hindert dich daran? Sind es deine Gedanken, die immer wieder zu den Betroffenen gehen? Dann lenke bewusst deine Gedanken wieder auf dich zurück und lass den anderen los. Doch Clara, die wusste davon alles nichts und sie umkreiste Klaus weiter wie ein Satellit. Sie, nervlich schon sehr angeschlagen, entdeckte immer wieder leere Flaschen, die er heimlich getrunken hatte. Ihr Leben war schon sehr eingeschränkt, denn sie hatte keine Zeit mehr für Freundinnen oder Hobbys. Sie musste ihn ja bewachen. Bei jeder Gelegenheit ließ sie ihn das auch spüren. Sie schimpfte mit ihm und nervte ihn, dass er endlich etwas ändern soll. Sie hatte auch schon oft gedroht, dass sie geht, wenn er nicht bald aufhört zu trinken. Sie setzte es aber nicht um, und das wusste Klaus. Er nahm sie gar nicht mehr ernst. So trank er weiter, sie schimpfte und drohte. Es war ein richtiger Nervenkrieg. Irgendwann war Clara am Ende ihrer Kräfte. Die Wut und die Hilflosigkeit waren für sie am schlimmsten. In der dritten Phase, der Anklagephase, ist schon vorher sehr viel passiert. Man hat alles versucht. Mal mit ganz viel Liebe und gut zureden, mit Schimpfen und Drohen. Doch man hat erfahren müssen, dass nichts geholfen hat. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht wurde es sogar schlimmer. Vielleicht gab es auch Phasen, wo es mal ein bisschen besser war. Aber es waren immer nur Phasen, es war nichts von Dauer. So bleiben nur die Vorwürfe und noch ein bisschen Hoffnung. Wenn man genug Druck macht, wird sich der andere schon mal ändern. Tja, jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Denn wenn du in dieser Phase steckst, willst du die Wahrheit hören? Was kannst du denn jetzt tun, was wirklich hilft? Denn die Enttäuschung ist, wenn du in dieser Phase bist und weitermachst, bleibt trotzdem alles beim Alten. Denk an den Aufzug. Wenn du von etwas mehr machst, was nicht hilft, kommt der Aufzug auch nicht schneller. Auch hier geh wieder einen Schritt zurück und erkenne, wer hat denn hier wirklich Leidensdruck? Der Süchtige? Er flüchtet in seine Sucht. Er beamt sich weg aus der Realität. Er hat keinen Leidensdruck oder nur sehr wenig. Aber du steckst in der kalten Wirklichkeit. Du beamst dich nicht weg, sondern du schaust hin und siehst alles und kannst doch nichts ändern. Du hast Leidensdruck. großen Leidensdruck. Am liebsten würdest du natürlich den Süchtigen verändern. Doch der sieht eben keine Veranlassung dazu. Erst wenn sein Leidensdruck groß genug ist, wird er etwas verändern. Aber das erreichst du nicht, indem du ihn kontrollierst oder noch mehr Druck machst. Bisher hast du vielleicht auch viel von ihm abgehalten und er hatte sogar ein leichteres Leben dadurch. Der erste Schritt ist, ihm wieder die volle Verantwortung für sein Leben zurückzugeben. Und du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und kümmerst dich nur um dich. Was tut dir gut? Was gibt dir Kraft? Wann hast du das letzte Mal richtig gelacht oder dich mit einer Freundin verabredet? Du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern? Na, dann wird es höchste Zeit. Verabrede dich noch heute mit einem lieben Menschen. Tu dir heute etwas Gutes. Und nimm dir vor, jeden Tag einmal bewusst an dich zu denken. Das schenkt dir wieder Kraft für deinen Alltag und du gewinnst Distanz. Du brauchst den anderen nicht zu verlassen oder den Kontakt komplett abzubrechen. Aber der erste Schritt ist, ein bisschen Distanz aufzubauen, dass der Fokus nicht immer beim anderen ist und er deine Energie und deine volle Aufmerksamkeit bekommt. Denn du verlierst dich. Schau ein bisschen wieder auf dich, jeden Tag ein bisschen mehr. Und wenn es dir sehr schwer fällt, loszulassen oder die Gedanken wieder auf dich zu lenken, dann schreib mir einfach info@online-suchthilfe.de. Gerne begleite ich dich dabei. Jetzt kennst du schon mal die drei Phasen, die Angehörige erleben. Ich freue mich über deine Rückmeldung, wie dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, freue ich mich gleich noch mehr. Da geht es dann um dein Gedankenkarussell, das sich dauernd um den Süchtigen dreht. Und ich zeige dir, wie du den Stopp-Knopf findest und aussteigen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine richtig leichte Zeit. Denk an dich und tu dir etwas Gutes. Alles Liebe, deine Monika.